Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Hallo, ich grüße Sie und alle, die zuhören.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie hier im Studio sind. Wir haben es ja gerade schon gehört in den Nachrichten, bis zu 40 Grad sind angesagt. Am 25. Juli 2019, ich habe schon mal nachgeguckt, sind in Duisburg die bisher höchsten Temperaturen in Deutschland gemessen worden, 41,2 Grad. Und ja, Wetterexpertinnen und Experten denken auch, dass dieser Temperaturrekord eventuell geknackt werden könnte. Frau Friedrich-Frexer, haben Sie einen Trick, wie Sie sich persönlich gegen diese Hitze wappnen?
Also ich stelle mir tatsächlich oft so eine Schüssel mit kaltem Wasser mit Eiswürfeln drin unter meinen Schreibtisch und halte die Füße rein. Ich finde das wahnsinnig angenehm. Fast hätte ich Ihnen ein paar Eiswürfel mitgebracht, aber es war nicht praktikabel. Aber das hilft wirklich sehr, sehr gut.
Stimmt, die werden auf dem Weg hierhin wahrscheinlich zerflossen. Wir haben hier, glaube ich, soweit ich weiß, auch keinen Freezer, wo man die noch hätte konservieren können. Aber guter Tipp vielleicht für Sie zu Hause, wenn Sie im Homeoffice sind, holen Sie sich doch einfach mal ein bisschen Eiswasser. Ja, und die Hitze, die wird natürlich Thema sein bei uns in dieser Stunde. Wir sortieren hier mittags ja immer die Themen dieses Tages. Aber wir beginnen mit einer Debatte, die zuweilen ja auch ein bisschen heiß geführt wird, würde ich sagen, die jetzt aber klammheimlich doch ein bisschen anderen Dreh nehmen könnte. Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie da sind. Jenny Friedrich-Frexer ist mein Gast. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Frau Friedrich-Frexer, wie oft können Sie das Wort Gasmangellage hintereinander sagen, ohne sich zu verheddern?
Ich habe es noch nie probiert, aber wenn Sie möchten, mache ich das jetzt live im Radio. Aber ich glaube, das kostet viel Zeit.
Das macht nichts, die haben wir.
Gasmangellage.
Nicht schlecht. Ich kann ja noch mal ein bisschen was draufsetzen. Gasmangellage. Ja, und ich merke, es wird schwierig, weil man natürlich in den Worten dann irgendwie den Sinn entstellt und nicht mehr so ganz weiß, wo es jetzt vorne und hinten. Den Vorschlag hat meine Kollegin auf Twitter gemacht, weil eben dieses Wort tatsächlich in der Berichterstattung gerade sehr, sehr oft verwendet wird und ich auch jedes Mal beim Lesen ein bisschen lachen muss. Muss da eben immer dran denken. Aber im Ernst jetzt, also diese Gasmangellage, um sie noch mal entspannt auszusprechen, die bringt ja verschiedene Vorschläge hervor, wie die Bundesregierung der begegnen kann. Und ein Vorschlag, der oft gemacht wird, der auch oft verworfen wurde, wieder oft widersprochen wurde, ist die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken. Es war immer klar, die Grünen sind da kategorisch dagegen. Jetzt ist das aber möglicherweise gar nicht mehr so klar. Ricarda Lang hat in einer Talkshow gesagt am Wochenende, dass es einen neuen Stresstest geben soll. Das bedeutet, dass die Bundesnetzagentur das nochmal alles durchrechnet, wie denn die Szenarien aussehen mit verschiedenen Mangellagen. Und da hat sie dann gesagt, sollte man da dann sehen, dass, anders als es eben bisher die Zahlen zeigen, eine Strommangellage erwartbar wird, werden sie dann eben doch alle Maßnahmen nochmal auf den Tisch setzen. Das klingt nach einem kleinen Fenster in Richtung Atomkraft. Verraten die Grünen da jetzt ihre letzte heilige Kuh, Frau Friedrich-Frexer?
Naja, ich denke, Sie begegnen so ein bisschen der neuen Situation. Es gab ja schon mal einen Stresstest, wo eigentlich gesagt wurde, selbst wenn das Gas abgestellt wird, brauchen wir die Atomkraftwerke nicht. Aber ich glaube, die Frage, die jetzt stark aufploppt, ist wirklich, wie sind die Energiepreise noch bezahlbar? Also, dass die einfach so in die Höhe gehen und immer deutlicher wird, dass hier einfach auch Umweltfragen sozialen Fragen gegenüberstehen. Und die Koalition wird ja irgendwann auch über Entlastung der aufgrund der hohen Energiepreise reden müssen. Also ich glaube, diese Preislage hat es einfach nochmal verschärft. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der schlaue Ausweg, zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen fachlichen Test, um zu gucken, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Um dann möglicherweise strategisch sagen zu können, wir haben ja alles probiert. Kevin Kühnert redet da ähnlich, der Generalsekretär von der SPD, der war heute Morgen im Deutschlandfunk zu Gast. Und ich muss sagen, ich war schon überrascht. Ich musste da zweimal hinhören, was er gesagt hat. Und zwar, das hat er gesagt.
Trotzdem bleibt die Frage der Endlagerung am Ende nicht beantwortet. Ja? Und trotzdem machen wir diesen Stresstest jetzt an der Stelle, weil wir uns nicht am Ende nachsagen lassen wollen, nicht alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen zu haben, um die Versorgungssicherheit in Deutschland, und zwar von Industrie- und Privathaushalten, sicherzustellen. Wir haben aber Grund zur Annahme, dass es nicht notwendig sein wird, die Laufzeiten zu verlängern, zumindest auf Grundlage der aktuell uns zur Verfügung stehenden Informationen.
Also auch er klingt da ja sehr vage in seinem Urteil, aber auch er schließt es eben nicht komplett aus. Also würden Sie das auch in diesem Konglomerat, das Sie gerade angesprochen haben, sehen? Also diese Interpretation, das ist Taktik, damit man sich danach nichts vorwerfen muss? Oder ist es doch so ein Schritt in, man weiß es eben nicht, könnte schon passieren, dass die 3 Meiler, die wir noch haben, dann doch noch länger laufen?
Also das kommt mir irgendwie sehr kompliziert vor mit den taktischen Fragen. Andererseits wird ja auch von CDU und FDP ständig dieses Ideologiethema aufgemacht. Ne? Also man müsste jetzt endlich vom ideologischen Ballast sich befreien, also die Grünen. Und also ich glaube nicht, dass die Ideologien von 1980 unser Problem gerade sind, sondern wirklich, wie man jetzt mit diesen ganzen Großthemen Klimawandel, Versorgungssicherheit, Gaspreise und so weiter zur vernünftigen Lösung findet. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der Versuch, wirklich das stark, wurde ja auch gesagt von Scholz und von anderen, stark in so eine fachliche Debatte zu schieben. Aber Kevin Kühnert kennt sich mit Parteitaktik sicher besser aus, wenn er denkt, das ist taktisch auch sehr klug, das so zu machen, halte ich das durchaus für möglich, dass das Sinn macht.
Sie haben gerade dieses Stichwort Ideologie angesprochen. Wenn ich ehrlich bin, nervt mich diese Diskussion auch total. Also gerade nach Fukushima 2011 war klar, dass es um ganz konkrete Gefahren geht beim Thema Atomkraft. Die schwarz-gelbe Koalition damals, kurz auch für Sie zu Hause zur Erinnerung, die hatte ja kurz vorher erst eine Laufzeitverlängerung der Atomkraft beschlossen. Dann kam Fukushima, dann gab es doch eben den doch sehr drastischen Atomausstieg. Und dass eben jetzt FDP und Union, die damals das ja beschlossen haben, eben immer wieder mit dieser Ideologiekeule kommen, finde ich ja nervig, weil es irgendwie auch, ich merke, auch wir in dieser Diskussion, das ja verstellt vielleicht den Blick auf diese wichtigen Fragen. Sie haben es ja angesprochen, soziale Fragen, andere Dinge. Wie geht's Ihnen? Also Atomkraft doch lieber nicht mehr diskutieren und die Sommerpause nutzen für andere Themen?
Würde ich begrüßen. Also ich bin auch ganz klar gegen ein Revival fossiler Energien. Ich finde, da ist die Regierung absolut auf dem richtigen Weg, jetzt auf die Erneuerbaren zu setzen. Was ich verstehen kann, ist, dass man sagt, wenn es Sinn macht für eine begrenzte Zeit, jetzt wirklich aus akutem Krisenmanagement, lässt man jetzt so einen Meiler noch ein Jahr länger laufen, wenn da sicherheitsmäßig nichts gegen spricht, finde ich in Ordnung. So, ne? Wenn das jetzt wirklich total hilft. Ne? Bisher sah das halt nicht so aus, als ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. Ne? Aber das werden wir wahrscheinlich bald wissen mit den Stresstestergebnissen. Aber ich bin dringend dafür, bei dieser Linie zu bleiben, jetzt auch die drei verbliebenen Atomkraftwerke zeitnah abzustellen.
Wir sind wieder beim Thema Hitze. Jenny Friedrich-Frexer ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und ich finde, gerade in der Stadt merkt man es oft ganz gut, dass es eben zwischen dem Beton extrem viel heißer wird als im Wald oder im Park. Bis zu 10 Grad können da die Unterschiede sein. Ist nicht so lustig, wenn wir heute im Westen Deutschlands Temperaturen bis um die 40 Grad angesagt sind. Und damit Städte besser gewappnet sind gegen diese steigenden Temperaturen, die mit der Klimakrise eben einhergehen, stellt Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute ihr Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel vor. Das Programm läuft schon länger. Da konnten sich Städte und Gemeinden bewerben, um bestimmte Orte klimaresilienter zu machen. Und meine Kollegin Bussa Thiam beschäftigt sich heute mit dem Thema. Bussa, was für Projekte werden da denn schon gefördert? Also gibt es da Beispiele für Städte, die da klimaresilienter werden?
Ja, durchaus. Also zum Beispiel in Oranienburg, da soll es eine Lückenbepflanzung zur Wiederherstellung historischer Baualleen in der denkmalgeschützten Schlossallee geben. Gefördert wird das Projekt mit 75.000 Euro. In Karlsruhe beispielsweise gibt es ein Projekt, das heißt Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen. Außerdem geht es dort um die Produktion von biozertifizierter Pflanzenware und die in Aussicht gestellte Fördersumme liegt dabei 1 Million. Es geht bei den meisten Projekten, das kann man sagen, vornehmlich um die Begrünung und Bewässerung der Städte und Gemeinden. In Darmstadt, das fand ich noch ganz spannend, da geht es um ein Projekt, in dem es um die Dekarbonisierung und Resilienz Steigerung durch ein pflanzenkohlebasiertes Pflanzenkonzept geht. Und da liegt die Fördersumme auch bei 1 Million. Das meiste Geld, das ausgegeben wurde, da liegt die Summe bei 3 Millionen. Und die wird dann aber auch für Klimagärten, wie beispielsweise in Oldenburg vergeben oder auch für den Stadtpark Hochheide in Duisburg. Und vor allem, die Kommunen sind auch weiter aufgerufen, dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bis zum 15. Oktober ihre Projekte vorzuschlagen.
Klingt nach sehr verschiedenen Dingen, auch zum Teil nach sehr komplexen Vorgehensweisen, die man da kennen muss. Frau Friedrich-Frexer, 790 Millionen sollen für den grünen Stadtumbau vom Bund kommen, das haben wir gehört. Und mehr Grün und mehr Bäume soll das beinhalten. Das heißt aber auch, dass dann in den Städten ja weniger Platz für andere Dinge sind, wie zum Beispiel fürs Parken oder für Autos. Und Sie haben ja gerade erzählt, Sie selber haben Ihr Auto schon abgeschafft. Wie funktioniert das? Also können Sie Vorbild für andere sein, die dann sagen, okay, mein Parkplatz vor dem Haus, der muss jetzt weichen für einen Baum?
Also tatsächlich sieht man bei mir im Viertel ganz gut, dass es wahnsinnig viele Parkplätze für Carsharing-Autos, wie ich eben auch eins benutze, gibt inzwischen. was das Parken wirklich entspannter zum Beispiel macht, wenn man kein eigenes Auto hat. Naja, und ich finde, es gibt eigentlich ganz tolle Beispiele bei Städten, die das schon gemacht haben. Also zum Beispiel Paris machte einen wahnsinnig grünen Umbau gerade unter der Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die haben wirklich schon sehr viele Autos aus den Städten verbannt, machen ein riesiges Begrünungsprogramm. Und man sieht, dass es funktioniert. Also die Stadt verändert sich sehr, das Stadtbild verändert sich sehr. Es gibt sehr viele Fahrradwege. Und ich glaube, das ist die Zukunft für ganz viele Städte. Und es wäre super, wenn deutsche Städte da auch in größerem Rahmen mitziehen würden.
Und wie erzählen Sie denn anderen Menschen von Ihrem autofreien Leben? Also funktioniert das gut hier in Berlin? Klar, man hat ja S-Bahn und so weiter. Sie haben Carsharing angesprochen. Aber wenn jetzt jemand sagt, nein, mein Auto vor dem Haus brauche ich, was sagen Sie der Person? Vielleicht auch an Ihrem eigenen Beispiel.
Also was ich nach wie vor sehr gut verstehen kann, ist, dass es ein enormes Freiheitsgefühl gibt, wenn man weiß, da unten steht die Karre und ich kann jederzeit einsteigen und ich muss mich auch um nichts kümmern und so weiter. Das fand ich jahrelang auch sehr gut. Wenn die Infrastruktur mit diesen Carsharing-Autos gut ist, dann ist das ähnlich. Ne? Aber klar, im Sommer, wenn alle an den See fahren, hat man auch mal kein Auto oder muss da weiterhin fahren. Also ich fahre tatsächlich sehr viel Rad seither, wie es ja auch jetzt viele in Berlin wirklich machen, wenn sie wirklich wahnsinnig viele Fahrradfahrer. Und das ist eigentlich so der größte Vorbildcharakter, wenn man davon reden will, weil die Leute einfach entdecken, dass es auch wirklich Spaß macht und man sehr viele Strecken super mit dem Rad fahren kann.
Wenn dann die Politik noch mitmacht und breitere Radwege baut, dann ist schon viel gewonnen, denke ich. Busatyam, zurück zu dem Bundesprogramm oder allgemein eben zu den Ideen, wie Städte klimaresilienter werden können. Abgesehen von Grünflächen, da haben wir jetzt ja viel gehört, und mehr Feuchtigkeit für eine Stadt. Was gibt es denn da für die Ideen, damit eine Stadt sich dann auch selber kühlen kann? Da gibt es ja noch ganz kreative Konzepte.
Ja, also spannend ist auf jeden Fall auch das Projekt hier in Berlin auf dem alten Gelände des Flughafens in Tegel. Da geht es um eine Schwammstadt, die geplant ist. Eines der größten Stadtprojekte Europas soll dort entstehen. Das heißt, da versickert dann das Regenwasser langsamer. Das verbessert das Mikroklima, das Wasser verdunstet und kühlt. Und der Wissenschaftsjournalist und promovierte Physiker Ulrich Eberl, der hat uns heute im Programm gesagt, was weniger bekannt ist, aber hilfreich, um Städte klimaresilienter zu gestalten.
Also heute redet man ja viel von Wärmepumpen, also zur Heizung. Jetzt kann ich aber eine Wärmepumpe technisch auch umdrehen. Ja? Also ich kann im Sommer sozusagen eine Wärmepumpe als Kältepumpe laufen lassen. Das macht natürlich vor allem Sinn bei Neubauten, wenn man dann Flächenheizungen und Flächenkühlungen hinbekommt.
Genau. Und noch ein letztes Beispiel, was ich interessant fand. Wenn man Wände mit dem weißesten Weiß streicht. Die Erfindung, die kommt aus den USA. Das ist eine Farbe, die reflektiert 98% des Lichts. Und somit wird die Temperatur an der Oberfläche um 4 Grad gesenkt.
Frau Friedrich-Brexer.
Mich irritiert das so mit den Wärmepumpen, weil haben wir nicht jetzt gerade alle gelernt, dass es so einen Mangel an Wärmepumpen gibt? Also wir wollen jetzt alle Wärmepumpen wegen den steigenden Energiekosten und so weiter, aber wir haben gar nicht genügend Leute, die einbauen können und so. Also es klingt super mit der Kältepumpe, aber ist das überhaupt realistisch?
Ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Projekt für Neubauwohnungen. Er hat auch gesagt, dass wenn es um Altbauwohnungen geht, dass es natürlich schwierig sei, weil wenn da Wasser durchfließt, was man kühlt, dann könnte es zu Schimmel führen oder so. Und wie das Ganze jetzt umgesetzt wird letztendlich, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin auch kein Wissenschaftsjournalistin, aber das ist sozusagen auch ein mögliches Projekt, was man angehen könnte.
Ich denke, das ist dann auch auf Seiten der Politik die Frage, wie wird was gefördert und ist es attraktiv, auch sich eine Wärmepumpe zu leisten oder eben auch einzubauen, vielleicht dann auch als Handwerker sie mehr anzubieten. Aber das werden wir, denke ich, künftig sehen, wo es hingeht. Wenn man aber in der Konsequenz weiterdenkt, wenn man eben sagt, die Städte werden immer voller, die Städte werden immer heißer, wäre es dann nicht auch eine Idee zu sagen, wir machen es attraktiver, leerstehenden Wohnraum zum Beispiel auf dem Land zu nutzen, weil je mehr große Wohnungen in einer Stadt sind, desto erhitzter wird eine Stadt, desto mehr Beton beinhaltet eine Stadt. Wäre es für Sie nicht auch eine Idee, Frau Friedrich-Frexer, zu sagen, gut, ich schaffe nicht nur mein Auto ab, ich ziehe raus in den ländlichen Raum, vielleicht da, wo es wirklich noch gut Wohnraum gibt. Da ist vielleicht auch ein Wald in der Nähe, da kann ich mich gut abkühlen. Und dann mache ich Homeoffice als Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch.
Ich habe das tatsächlich schon oft überlegt, weil ich sehr gerne auf dem Land bin und mich manchmal frage, ob das nicht der bessere Wohnort für mich wäre. Ich finde es tatsächlich mit dem Beruf schwer vereinbar, einfach weil in der Stadt auch so viel los ist. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, klar, Leute, die komplett im Homeoffice arbeiten können, für die kann das eine gute Idee sein. Aber das Wohnen in Städten bringt auch sehr viele Vorteile. Zum Beispiel, dass man Pendlerverkehr einschränkt, wenn alle Leute auf dem Land wohnen und mit ihrem Auto tagsüber in die Stadt fahren und abends wieder nach Hause, ist der Effekt vielleicht auch schon wieder sehr stark minimiert irgendwie. Also das ist, also dass Leute nah beieinander wohnen, dort, wo sie arbeiten, Dinge gemeinsam benutzen, das finde ich nicht per se falsch, sondern ich glaube wirklich, es geht dahin zu sagen, wie soll dieses gemeinsame, sehr dichte Wohnen aussehen unter neuen klimatischen Bedingungen.
Und vielleicht noch ein Impuls da auch nochmal von Eberle, der hat gesagt, dass wir bis 2015 davon ausgehen können, dass von 3 Menschen 2 in Städten wohnen, aber er meint, dadurch gäbe es natürlich auch mehr Platz für Wälder, Moore und natürlich auch die Erhaltung der Artenvielfalt, also vielleicht gar nicht so schlecht.
2050 wahrscheinlich, oder? Ich habe 15 verstanden.
Achso, habe ich 15 gesagt?
Nee, wahrscheinlich habe ich nur das Vernuschelte verstanden. Vielen Dank, Busser Thiam, und vielen Dank, Jenny Friedrich-Frexer. Geht uns das Wasser aus? Das fragt Jenny Friedrich-Frexer mit ihrem Team auf dem Titel der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Kulturaustausch. Die habe ich hier in der Hand. Und ja, sie lotet da das Verhältnis aus zwischen Menschen und Meeren, Flüssen und Seen. Und ich muss sagen, als ich es gesehen habe, ich habe es jetzt hier auch gerade, als ich den Titel gesehen habe, war ich erstmal total beruhigt. Da sieht man so eine blaue, ja, hellblaue bis dunkelblaue Wasserfläche. Das, ja, die Farbe verändert sich so ein bisschen. Die ist aber fast flach, fast glatt. Da ist nur so eine leichte Welle drauf zu sehen. Und das hat bei mir total das Entspannungsgefühl, Urlaubsgefühl eigentlich auch ausgelöst. Und dann habe ich mir aber die Überschriften zu den Artikeln angeschaut. Da steht sowas wie, wir wirtschaften miserabel, Soldaten gegen Fischer, Gold kann man nicht trinken. Und da war ich dann gleich nicht mehr ganz so entspannt. Was ist denn Ihre Erkenntnis aus diesem Heft zum Thema Wasser, Frau Friedrich-Frexer? Also eher weniger Entspannung?
Naja, eigentlich, also das ganze Heft bewegt sich in diesem Spannungsfeld, was Sie gerade beschrieben haben, dass man einerseits wirklich die krassen Wasser-Umwelt-Themen hat, also Klimawandel, Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, all diese Dinge. Und wir die natürlich auch besprechen wollen in dem Heft. Und dass es gleichzeitig eine ganz alte Kulturgeschichte und eine ganz enge Verbundenheit von Menschen mit dem Wasser gibt, dass man eben Wasser liebt, dass man so einen grünen oder blauen See sehr schön findet, dass man gerne am Meer ist und so weiter. Und uns hat interessiert, das zusammenzubringen. Und um mal was Positives zu sagen bei diesen ganzen Negativmeldungen auch dieser Tage. Was ich gelernt habe bei dem Heft ist, dass sich Wasser auch sehr gut erholen kann, wenn man es in Ruhe lässt. Also diese ganzen Katastrophenmeldungen, Vermüllung des Meeres, Überschwemmungen, vergiftetes Wasser, all dieses Zeug. Da gibt es das schöne Beispiel zum Beispiel mit dem Bikini-Atoll, wo es die Atomtests vor über 30 Jahren gab. Und dieses Meer dort hat man einfach 30 Jahre in Ruhe gelassen. Und das ist eine wunderbare Wasserlandschaft heute, wo auch die Fische nicht mutiert sind oder so, was man annehmen würde bei apropos Atomkraft und Verstrahlung. Und also das zeigt sozusagen, man kommt auch wieder zurück, wenn man will. Und ich finde das eine total wichtige Botschaft bei all den Problemen, die man angeht. Auch zu sagen, wir können da was machen, die Natur kann sich erholen, wenn wir ihr helfen.
Ja, und ich fand auch einen anderen Aspekt interessant, den ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also klar, das Thema Wasser ist ein knappes Gut, das kommt viel vor. Aber mich hat die Geschichte der ersten schwarzen Surferin aus Südafrika berührt. Die sagt oder schreibt darüber, dass für sie das Wasser eben was ist, das nicht fragt, welche Hautfarbe hast du, wer bist du, welchen Hintergrund hast du, sondern dass sie annimmt, ihr Wellen schenkt und ihr eben ganz viel Lebensenergie kriegt, ja, auch kredenzt sozusagen. Also auch wirklich das Wasser so als so eine Kraft, die eben nicht nur Kraft schenkt, wenn man drauf guckt, sondern auch, wenn man drin ist.
Ja, sie beschreibt das wirklich sehr schön in ihrem Text auch, wie sich das anfühlt zu surfen und eben diese Wasserkraft und eben auch die Windkraft praktisch sich da in diesen Elementen zu bewegen. Und ja, tatsächlich, Surfen ist sehr lange ein sehr, sehr weißer Sport gewesen, ähnlich wie Skifahren oder Reiten. Und auch das erzählt sie eben sehr interessant, wie sie da als schwarze Frau eigentlich angefangen hat, auch diese Domäne zu erobern und zu knacken.
Sie sprechen in Ihrem Vorwort ganz viele Dichterinnen und Dichter an, die die Schönheit und Reinheit des Wassers besungen haben, beschrieben haben. Haben Sie irgendwie ein Lieblingswasserzitat oder so?
Oh, Lieblings ist schwierig. Ich erinnere mich nur daran, dass ich irgendwann mal in der Schule den Fischer auswendig lernen musste. Diese Ballade von Goethe, die da anfängt, das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr schöne Ballade. Ob es mein Lieblingsgedicht ist, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich länger nachdenken. Wahrscheinlich gibt es noch mehr oder auch Songtexte über Wasser, die ich toll finde. Aber ja.
Und jetzt haben wir ja ganz viel doch, also ich merke auch so, wir haben diese Energie, glaube ich, rausgearbeitet und gleichzeitig können wir eben auch nicht die Augen verschließen vor den nicht so schönen Überschriften, von denen ich ja einige genannt habe. Also wenn ich Sie jetzt frage, okay, welchen Artikel, der mich vielleicht auch runterzieht, sollte ich lesen? Was nehme ich da mit aus dem Kulturaustausch?
Also ich finde sehr interessant ein Gespräch, was wir mit einer indischen Forscherin geführt haben, Aditi Mukherjee, die eben sagt, diese Frage, die wir auch auf dem Cover, geht uns das Wasser aus, die beantwortet und sagt, Wasser wird nicht knapp, trotz Dürre und Klimawandel oder so. Es ist nur anders verteilt. Die Menge ist eigentlich immer gleich überall auf der Welt. Und wir wirtschaften eben sehr, sehr schlecht damit. Und die Unterschiede, wo zum Beispiel Süßwasserressourcen sind oder nicht, die sind eben weltweit sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel hat Amerika 45% Süßwasserressourcen, Afrika nur 9%. Da sieht man sofort, okay, man braucht in Afrika ein ganz anderes Wassermanagement, um auch diesen neuen Herausforderungen zu begeben, als vielleicht in den USA oder Kanada. Kanada, wasserreichstes Land der Welt, ne? Also daran kann man schon viel eigentlich sehen, wie die das erklärt. Und wichtig fand ich auch oder interessant auch nochmal zu verstehen, dass das meiste Wasser wirklich in der Landwirtschaft benutzt wird und dass da auch das größte Potenzial ist, sozusagen Wasser zu sparen und dass es jetzt inzwischen auch tolle Techniken gibt, zum Beispiel mit weniger Wasserverbrauch mehr zu ernten. Also dass man inzwischen, also Sie hatten das vorhin kurz angesprochen bei irgendwas, das auch mit digitaler Technik oft gekoppelt ist, aber dass man durch genaues oder sehr regelmäßiges Dosieren auch mit dem vorhandenen Wasser ganz anders umgehen kann, ne?
Dann können wir Sie nur einladen. Die Zeitschrift Kulturaustausch zum Thema Wasser gibt es online oder im gut sortierten Zeitschriftenkiosk, herausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen. Und mein Tipp für heute, wir hatten es ja schon von der Hitze, trinken Sie nicht Wein, viel, viel Wasser. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat zwei wichtige Personen von ihren Ämtern entbunden, die Generalstaatsanwältin und den Geheimdienstchefs. Und jetzt wurde bekannt, dass er weitere Bedienstete entlassen will. Er spricht dabei von Verrat und, ich zitiere, unbefriedigenden Arbeitsergebnissen. Wir wollen uns das genauer anschauen mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Frau Adler, für wie destabilisierend halten Sie diese Meldungen?
Das kommt ganz drauf an, wie man fragt. Die einen und zum Beispiel das Parlament heute, die Verhofener Rada, die würde sagen, das war richtig, denn die hat zum Beispiel für die Absetzung des Geheimdienstchefs Ivan Vakhanov gestimmt mit 265 Stimmen. Nötig waren 226, also mit einer deutlichen Mehrheit. Und auch die Generalstaatsanwältin Irina Venediktova wurde mit 264 Stimmen quasi entlassen. Und dennoch gibt es ziemlich viele Diskussionen und auch Ärger in der politischen Klasse. Denn es ist so, dass man sagt, dass die anderen sagen sozusagen, dass mitten in Kriegszeiten eine solche innenpolitische Krise, quasi auch eine Kabinettsumbildung, Regierungsumbildung, so fasst man das im weitesten Sinne auf, es kommt eigentlich zu Unzeit, das geht so gar nicht. Aber man weiß eben auch, dass Selenskyj so lange schon mit dem Geheimdienstchef wirklich nicht zufrieden ist. Es ist zwar ein ganz enger Vertrauter von ihm, aber er hat es zugelassen, jedenfalls nicht verhindert, dass die wirklich wichtige Stadt Cherson im Süden der Ukraine schon quasi eine Woche nach Kriegsbeginn, nach der russischen Invasion besetzt wurde. Und das war unter anderem möglich, weil eine ganz wichtige Dnieper-Brücke an dieser Stelle nicht gesprengt worden ist. Somit sind die russischen Truppen einfach durchmarschiert.
Und Jenny Friedrich Frexer ist mein Gast heute Mittag, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Wenn Sie das hören, dass eben auf mehreren Ebenen, Positionen da auch Menschen ausgetauscht werden sollen, weil sie offenbar nicht verlässlich sein sollen, wie sehr beunruhigt Sie das?
Also ich stelle es mir für Selenskyj beunruhigend vor im Moment, weil ich denke, der braucht wahrscheinlich eigentlich seine Kräfte, um alles andere zu machen. Gleichzeitig hat man ja, also zum Beispiel was den Geheimdienstchef angeht, auch gehört, dass er wenig Autorität in seiner eigenen Behörde gehabt haben soll. Und wenn man sich vorstellt, dass es da 30.000 Mitarbeiter dieses Geheimdienstes gibt, unter denen es tatsächlich offenbar viele Überläufer gab, und dann hat man da oben jemand sitzen, der das nicht hinkriegt, dann denkt man sich, okay, das ist in einem solchen Krieg oder in einem solchen Konflikt auch wirklich eine Aufgabe von jemandem, der das kann. Und ich denke, was auf ihn zurückfällt, ist, dass er da halt seine Kumpels installiert hat. Das ist halt, Korruption im positiven Sinne, nämlich Vetternwirtschaft, also sehr, sehr nahestehende Leute, was man nachvollziehen kann. Aber Geheimdienst kann wahrscheinlich auch nicht jeder leiten. Also unter Umständen war diese Personalie auch einfach wirklich nicht geeignet für den Posten.
Herrn Sabine Adler, Selenskyj hat ja noch eine andere Baustelle. Also eben nicht nur diese Menschen, die er da jetzt entlässt, sondern zu Beginn des Kriegs war es so, dass sich die Opposition ziemlich hinter ihn gestellt hat. Inzwischen gibt es da auch sehr viel Kritik. Und die Opposition erhebt die Stimme, sagt, dass sie sich oft übergangen fühlt, dass sie sich auch nicht gehört fühlt in der Debatte rund um Entscheidungen. Also das Parlament tagt ja tatsächlich auch trotzdem weiterhin. Wie gravierend ist denn das? Also eine Opposition, die sagt, ey, wir sind auch noch da.
Ja, das ist richtig. Sie haben das völlig richtig beschrieben. Gerade auch an diesen Personalien kann man das ganz gut deutlich machen. Also es ist so, dass zum Beispiel die Generalstaatsanwältin, die hat eine juristische Ausbildung. Anders als der Geheimdienstchef hat sie also durchaus in diesem Metier gearbeitet. Aber sie hat zum Beispiel eben auch dem Wahlstab von Selenskyj angehört. Also sie ist ganz klar eine enge politische Vertraute gewesen. Und das ging eben so weit, und jetzt kommt die Opposition ins Spiel, dass sie sagt, ja, aber sie hat eben auch zum Beispiel Korruptionsermittlungen gegen Personen aus dem Umfeld von Selenskyj sabotiert. Das ist ein Vorwurf, den kann ich jetzt nicht bewerten. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das sagen allerdings auch Antikorruptionsaktivisten, auch Medien schließen sich dieser Kritik an. Und das ist eine Art von Vetternwirtschaft, die so natürlich wirklich gar nicht geht. Und bei dem Geheimdienstchef, da ist es so, das ist jemand, den kennt Selenskyj aus Kinderzeiten. Die ganze Filmkarriere von Selenskyj wurde begleitet von Bakanow. Und jetzt kommt eben tatsächlich dieser Vorwurf, er hat die Behörde überhaupt nicht im Griff. Die Behörde wird immer dann in die Schlagzeilen praktisch katapultiert, wenn mal wieder eine fürchterliche Korruptionsgeschichte aus diesem Geheimdienstmilieu bekannt wird. Und er hat eben da wenig zu der Reform dieses doch sehr sowjetischen Apparates auch beigetragen. Und das ist eben in Kriegszeiten tatsächlich auch eine Sicherheitsfrage. Und man muss eben sagen, diese Warnungen, dass es Verrat gibt, dass es Hochverrat gibt, das sind ja über 650 Fälle, die jetzt gesammelt wurden. 200 Namen sind bekannt. 60 Personen sollen tatsächlich mit den russischen Behörden in den russisch besetzten Gebieten zusammenarbeiten. All das ist eine Gefahr gewesen, die die Ukraine sehr früh erkannt hat. Denn das weiß sie aus den Zeiten von 2014, als die Ostukraine besetzt wurde und die Separatisten die sogenannten Volksrepubliken gebildet haben. Da spielte Verrat, Landesverrat wirklich auch eine große Rolle. Und deshalb hat dieses Mal die Verhofener Rada gesagt, kurz nach Kriegsbeginn, Verrat ist eine Kategorie, Kollaboration ist eine Kategorie, das stellen wir jetzt unter Strafe. Und da haben sie sozusagen auch Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, und ich würde auch sagen, es bringt Selenskyj einfach in zwei Richtungen in Bedrängnis. Also zum einen sieht es in diesem Krieg einfach auch sehr schlecht aus, wenn Leute aus seinem Apparat zu dem Russen überlaufen. Das klingt ja so, als ob die Ukraine dann doch nicht so attraktiv ist und so klar da steht, wo sie aus seiner Sicht stehen soll. Und ich denke, es bringt ihn auch langfristig in Bedrängnis, weil natürlich Korruption, was ja eben angesprochen wurde, was ein Riesenthema ist, auch eins der Top-Themen für den EU-Beitritt ist. Also er muss da auch zeigen, dass er was macht. Also ich glaube, es ist für ihn ganz, ganz schlecht, wenn er so dasteht, dass er da Leute gewähren lässt, die das nicht genügend bekämpfen oder sogar befördern.
Vielen Dank,
Jenny. Ja, und es gibt vielleicht noch einen Aspekt, den ich kurz einwerfen möchte. Und trotzdem gab es auch über diese Absetzung eine große Diskussion, weil man gesagt hat, darf er das eigentlich? Darf er sozusagen am Parlament vorbei diese Entlassungen vornehmen? Und da sagt die Verhofener Rada, ja, das darf er, denn sie hat das Kriegsrecht erweitert um diese Kategorie. Er hat es heute anders gemacht. Er hat die Rada sprechen lassen, er hat sie abstimmen lassen, beziehungsweise die Rada hat es eben getan. Und damit hat auch verfahrenstechnisch, hat er eigentlich mehr gemacht, als er müsste.
Die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch ist mein Gast heute Mittag, Jenny Friedrich-Frexer. Und wir sortieren gemeinsam die Themen dieses Tages. Und Ich hätte schon fast geschrieben, und täglich grüßt die Documenta. Das ist vielleicht fies, aber die Documenta grüßt tatsächlich. Sabine Schormann war Generaldirektorin der Weltkunstausstellung und nach dem Eklat um Antisemitismusvorwürfe musste sie am Wochenende den Hut nehmen. Jetzt steht ihr Nachfolger fest, zumindest der Interimsnachfolger. Der heißt Alexander Fahren. Holz ist Kulturmanager und war auch Ende der 80er schon mal Geschäftsführer der Documenta. Spricht ja zumindest doch auch ein bisschen für einen, der das Geschäft kennt und der die Documenta da vielleicht wieder aus dem Schlamassel ziehen kann, oder? Was denken Sie, Frau Friedrich-Frexer?
Ja, ich denke, was ganz klar ist, dass die Documenta jetzt natürlich unbedingt jemand braucht, der, also die läuft ja die Show im Augenblick, der das gut zu Ende bringt und dass man da jemand holt, der den Laden kennt und sich auskennt und eben so erfahren ist, das ist sicherlich eine total gute Idee bei allem, was da jetzt noch zu tun ist.
Ja, und Alexander Fahrenholz, um noch mal ein bisschen genauer auf die Personalie zu gucken, der hat auch lange Kulturpolitik auf Bundesebene gemacht, war Geschäftsführer der Kulturstiftung des Bundes. Und es könnte ja eben schon so interpretiert werden, dass man da sich jetzt wirklich jemanden holt, der auch auf Bundesebene eben Kulturpolitik-Erfahrung hat. Und könnte schon so interpretiert werden, dass der Bund da jetzt wieder verstärkt auch in der Documenta das Sagen haben möchte. Also ist das ein guter Move zu sagen, gut, wir geben es dann wirklich noch mal eine Ebene höher, dass da eben auch vielleicht die Kulturstaatsministerin Claudia Roth näher dran ist?
Also ich denke, das wird schon eine Intention sein. Also ich finde, für Alexander Fahrenholz spricht, dass er ja sehr lange auch bei der Kulturstiftung des Bundes war, die eigentlich immer ziemlich unabhängig agiert hat. Also ich glaube, er ist jemand, der nicht automatisch eingewickelt wird. Aber klar, bei diesen ganzen Konflikten, die es da gab, fragt man sich natürlich schon nach den Machtstrukturen und Verhältnissen wirklich in diesem Dreieck Documenta, Aufsichtsrat in Kassel und Hessen mit Leuten und eben Bund in Form der Kulturstaatsministerin und ihres Hauses. Und da sollte ja eigentlich so eine Art Checks and Balances stattfinden oder einfach eine inhaltliche Zusammenarbeit. Aber so wie das gelaufen ist, also auch mit dieser katastrophalen Kommunikation übereinander, wurde ja sehr sichtbar, dass die Zusammenarbeit offensichtlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich vermute nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern eben genau auch auf Fragen der Machtverteilung nicht.
Und jetzt gab es ja aber viele Stimmen, die gesagt haben, also das Stichwort schlechte Kommunikation haben Sie schon angesprochen, die gesagt haben, das war so verheerend, dass eigentlich diese komplette Weltkunstausstellung am Ende ist. Also die hat so viel Image verloren, die hat eigentlich jetzt auch gar keine Chance mehr, wirklich einen Neustart auch irgendwie auf eine gute Art hinzukriegen. Würden Sie da mitgehen, also zu sagen, Weltkunstausstellung, Documenta, eher jetzt noch vielleicht fertig für, also bis zum 25. September geht sie ja noch, aber dann das vielleicht auch lassen?
Nee, das finde ich nicht. Ich glaube eher, dass solche Skandale, also zum einen wird alles sehr, sehr stark skandalisiert immer und überall wird immer gleich das Ende von allem ausgerufen inzwischen. Und ich denke, sie sind ja auch für was gut, weil sie zeigen auch wirklich auf, dass es Themen gibt, über die geredet werden muss und wo es sehr unterschiedliche Standpunkte gibt. Und dafür sind auch Kulturveranstaltungen da. Und ich denke, dass eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter auch die Chance hat, so schwer das auch sein mag, bestimmt, das auch anders anzugehen. Und das wird sicherlich nicht Alexander Fahrenholz sein, der jetzt aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde und, glaube ich, wirklich nur ein Interimschef sein wird. Aber ich glaube, die Frage ist wirklich so, wie wird eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter in diesen politischen Strukturen spielen können und auch, was wird aufgearbeitet noch, was in diesen politischen Hintergrundstrukturen wirklich falsch lief und wie ordnet man das eigentlich irgendwie ein? Weil ich glaube, es ist nicht nur ein Öffentlichkeitserregungsproblem, sondern es ist einfach ein kulturpolitisches Problem, was da zutage gefördert wurde.
Und es gibt ja eben da, Sie haben es angedeutet, einfach im Hintergrund so viele andere Menschen, die da auch noch in dieses strukturelle Netz verstrickt sind. Also zum Beispiel, ich nenne jetzt einen, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Documenta, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle von der SPD. Und der kriegt auch gerade ziemlich viel Gegenwind. Dem wird vorgeworfen, dass er zu spät reagiert hat, dass er sich zu lange hinter die Direktorin vorher eben gestellt hat, hinter Schormann. Und der sagt aber und verteidigt sich und sagt, am Beispiel der Documenta werden gerade Fragen verhandelt, die wir auch gesellschaftlich verhandeln müssen. Also zum Beispiel Fragen nach, wie verhält sich Antisemitismus, wie verhält sich Rassismus, Postkolonialismus zur Kunst. Und für ihn ist dann die Documenta sozusagen ein Vehikel, auf dem sich diese Debatte abspielt. Würden Sie sagen, da hat er einen Punkt?
Ich finde, da hat er einen Punkt. Ich finde, er hat keine gute Figur gemacht in der ganzen Geschichte, aber ich finde, da hat er einen Punkt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Weg, den Alexander Fahrenholz jetzt, glaube ich, einschlagen will oder was ich gehört habe, auch einfach, was er dazu gesagt hat, dass es wirklich darum geht, ins Gespräch zu kommen. Also sowohl mit dem Team der Documenta und eben auch die Frage, wie geht man mit so skandalträchtigen oder wirklich in ihren Aussagen extrem schwierigen Kunstwerken um? Kann man die zeigen? Kann man sie kontextualisieren? Also was für Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und dass diese Fragen verhandelt werden, würde ich auch so sehen, dass dafür eine Kunstveranstaltung da ist.
Würden Sie hinfahren oder waren Sie vielleicht schon da?
Ich bin lustigerweise heute Morgen gefahren, warum ich am Samstag nicht hinfahren möchte. Ich habe leider schon was anderes vor, sonst hätte ich es eigentlich gemacht. Aber ich glaube, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich halte ich doch in diesem heißen Sommer die Füße in Eiswasser und bleibe vor Ort.
Guter Tipp. Vielen Dank, Frau Friedrich-Frexer, für Ihren Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt kann ich den Sender vor lauter Hitze noch nicht mal mehr sagen. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.